Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon an diesem Freitagvormittag ist Sören Brinkmann. Guten Morgen. Wüste, übelste Beschimpfungen bis hin zu handfesten Drohungen und auch Angriffen. Denken wir an die Messerattacke auf Henriette Reker im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Köln oder an den Angriff auf Andreas Holstein, Bürgermeister im sauerländischen Altena. Natürlich aber auch an die Ermordung von Walter Lübcke im Sommer des vergangenen Jahres, dem damaligen Kasseler Regierungspräsidenten. Das sind die ganz dramatischen Fälle, aber es gibt leider eine noch viel längere Reihe an Beispielen. Da zeigen sich Wut und Hass gegen Politikerinnen und Politiker auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichster Weise. Wir möchten heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk darüber sprechen, woher diese Verrohung kommt, ob sie überhaupt neu ist und vor allem, was das mit den Menschen macht, die Hasskommentare und Beschimpfungen aushalten müssen. Deshalb heute in der Runde Menschen, die Erfahrungen mit Hass und Gewalt gemacht haben, und wir möchten Einschätzungen hören von Experten und bekommen Einschätzungen zum Umgang mit diesem Hass. Und natürlich sind wir auch gespannt auf Ihre Meinung zum Thema, woher kommt der Hass, wie kann man diesem begegnen? Diese und weitere Fragen, weitere Aspekte möchten wir heute diskutieren in der Lebenszeit. Unser Thema: Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Sie können sich natürlich beteiligen, wie immer, telefonisch 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und diese Gäste in der Runde möchte ich begrüßen. Renate Künast war Bundesministerin für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung im Kabinett von Gerhard Schröder. Seit 2002 sitzt sie für die Grünen im Bundestag. Guten Morgen, Frau Künast.
Wunderschönen guten Morgen.
Und Karamba Diaby, er ist seit 2013 Mitglied des Bundestages und er ist unter anderem Integrationsbeauftragter der SPD-Fraktion. Guten Morgen, Herr Diaby.
Schönen guten Morgen.
Außerdem Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Wie gesagt, Sie können sich beteiligen. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464, wie immer kostenfrei. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann schreiben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Da würde ich aber zunächst mal beginnen mit Fragen bei denen, die auch schon Hass ertragen mussten, die Hass begegnet sind, die aktiven Politikerinnen und Politiker in der Runde, Frau Künast und Herr Diaby. Wenn ich Sie mal frage, wann ist Ihnen zuletzt Hass, wann sind Ihnen zuletzt Beleidigungen begegnet? Frau Künast vielleicht zunächst.
Das kann nicht lange her sein. Ich habe mir das nicht auf die Sekunde gemerkt. Ich erlebe mittlerweile ja auch so einen Übergang zwischen dem Digitalen und Analogen. Am Mittwochvormittag war ein AfD-Abgeordneter im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, ich sage mal mindestens unflätig mir gegenüber. Und ansonsten finde ich bei Facebook oder auch bei Twitter immer wieder entsprechende Formulierungen, die abwertend sind. Also es fängt ja noch als Nettestes an mit, Sie haben keine Ahnung, das ist ein Standardargument, aber es wird auch unflätig über Personen.
Wenn jemand schreibt, Sie haben keine Ahnung, sind das dann überhaupt Mails oder Reaktionen, auf die Sie reagieren?
Nein, gar nicht. Man kann auf so viel Unsinn gar nicht reagieren an der Stelle. Und man muss sich das von seiner eigenen Seele auch fernhalten, ja, weil das würde einen ja krank machen, wenn man das alles so an sich ranlässt. Manchmal schreibe ich einfach Hashtag Troll und blockiere fertig aus, wenn ich merke, dass Leute in ihrer Timeline eigentlich nichts anderes zu tun haben, als die ganze Zeit so rumzumarodieren und andere anzupumpen und einfach immer nur runterzumachen. Das fängt ja mit regelmäßigem Runtermachen an und manche sind so hardcore drauf und das ist ja, wenn man es nachverfolgt, sehr viel aus dem Bereich der Identitären, aus Kreisen der AfD, die dann wirklich beleidigend werden bzw. so geschult sind, dass sie immer den Millimeter rechtlich um die Beleidigung drumherum agieren. Weshalb ich ja auch sage, wir müssen dafür Sorge tragen, dass Rechtsprechung verändert ist. Manchmal erfinden sie auch einfach, sie erfinden ein Zitat, ja, und daraufhin kommt dann entsprechend jede Menge Hate Speech. Glücklicherweise gab es da jetzt mal zum Beispiel gegen Sven Liebig aus Halle, der ein Zitat erfunden hatte von mir und daraufhin viel Hate Speech auslöste, gab es jetzt mal eine Verurteilung. Das ist einer, den der Kollege Karamba Diaby auch sehr gut kennt.
Wir werden gleich über den Fall sicherlich auch noch sprechen, denn da gab es ja einen Urteil, das viele als sehr skandalös empfunden haben, auch im vergangenen Jahr, aufgrund eines Postings von diesem Herrn Liebig. Frau Künast, darauf werden wir noch eingehen. Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, die identitäre Bewegung oder eben auch eine Bemerkung eines AfD-Abgeordneten im Ausschuss. Ist das dann die Richtung, aus der Sie solche Beleidigungen und Hass erwarten oder wo Sie es zuschreiben?
Ja, genau daher kommen solche Beleidigungen, Abwertungen, Verleumdungen. Sie verbreiten auch viel Antisemitismus, viel homophobe Äußerungen und so. Und was heißt erwarten? Wir sehen jetzt ja doch sehr klar, dass die das systematisch betreiben. Ich habe vor vielen Jahren das Wort Zersetzung benutzt. Sie betreiben diesen Kreisen systematisch eine gewisse Zersetzung haben. Also das Interesse, dass die demokratischen Prozesse, Institutionen nicht mehr funktionieren, dass Menschen sich nicht mehr trauen, sich für das Land und seine wirklich demokratischen Prozesse und Verfahren und Werte einzusetzen. So fängt es an. Vor Jahren haben mich manche auch meiner Kollegen etwas irritiert angeguckt über dieses scharfe Wort. Jetzt benutzen es viele. Man sieht auch, wie mittels der Netzwerke, die am Ende quasi über Werbung sogar noch Geld damit verdienen, das sehr systematisch und in der Menge betrieben wird. Weshalb ich also mittlerweile aber sage, wissen Sie, nicht ich bin eigentlich gemeint, sondern das gesamte System, die Grundstrukturen unseres Zusammenlebens, ja, die ja, denke ich, wenn auch verbesserungsfähig, hier besser sind als fast überall woanders. Die wollen die angreifen, um autoritären Staat zu haben. Zudem auch gehört, dass Frauen, wir sind ja besonders betroffen, weil wir oft sexualisierte Gewalt da angeboten bekommen, ja, also wollen vor allem auch, dass Frauen wieder sozusagen zurück an den heimischen Herd und Kinderkrieg machen. Also ja, da steckt Hass und gesellschaftliches Rollback drin.
Sehr viele Aspekte, die Sie da ansprechen, Renate Künast als Grünen-Politikerin. Und sicherlich Aspekte, die wir gleich noch weiter vertiefen werden. Unter anderem, was Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeht, was aber auch Gefahren für die Demokratie angeht. Karamba Diaby, auch an Sie die Frage, wann ist Ihnen zuletzt Hass begegnet?
Ja, ich bekomme fast jeden Tag 1 bis 2 E-Mails oder Eintragungen auf meine Social-Media-Kanäle, die sehr, sehr abwertend sind und beleidigend sind und bedrohlich sind. Beispielsweise kommen dann solche Dinge sehr oft vor, wenn ich mich äußere oder Stellungnahme mache zu ganz normalen politischen Themen oder mache Redebeiträge. Dann kommen solche Dinge wie, Sie haben hier nichts zu suchen, Sie können kein Volksvertreter sein, kümmern Sie um Ihre hungernde Afrikaner und so weiter und so fort. Also das sind ja Sachen, die fast Normalität geworden sind. Ich versuche natürlich, das nicht so einfach wegzuwischen. Meine Methode ist, dass in vielen Fällen versuche mit meinem Team einzuschätzen, wenn wir der Meinung sind, aus unserer Sicht, dass die Grenze überschritten, dann haben wir sehr oft Anzeige erstattet und das geht sehr, sehr breit, wirklich bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, die ich da behandle. Es gibt keine Ausnahme, wo Menschen sich nicht melden, dass sie dann versuchen zu beleidigen. Es geht kaum wirklich Beteiligung von solchen Leuten, von diesen Gruppierungen um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, die Person im Mittelpunkt zu stellen, indem man sein Aussehen, seine Herkunft versucht abzuwerten. Und das ist das, was ich erlebe. Und ich erlebe auch eine andere Sache. Das ist ja wirklich das Merkwürdige bei Social Medien. Ich erlebe sehr viel Solidarität. Ich versuche dann, wenn solche Dinge passieren, sofort melde ich mich, sage, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann kommen dann natürlich noch mehr Beleidigungen und so weiter. Aber danach dann habe ich dann sehr oft Solidarität erlebt, dass die Leute sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, das geht nicht. Und dann wird gegenargumentiert und denke, wir sind vielleicht in der Diskussion, kommen wir nicht dazu, was kann man machen? Ich denke, viel mehr Leute müssen sich melden, wenn sie der Meinung sind, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich stelle fest, dass was gesagt wurde, geschrieben wurde, ist nicht mehr haltbar, dass man sich dazu äußert.
Aber Stichwort Mut geben. Sie haben gerade unlängst getwittert, ihr gebt mir viel Kraft und Mut, also an die Menschen, die sie dann auch unterstützen. Und auf ihrer Internetseite habe ich den Satz gelesen, 2013 wurde ich als erster in Afrika geborener schwarzer Mensch in den Bundestag gewählt. Das heißt, bei Ihnen, Sie sind im Senegal geboren, ist es ganz konkret auch einfach die Hautfarbe und die Herkunft, unabhängig vom Thema, die Sie dann schon zum Angriff von rassistischer Gewalt machen.
Ja, also damit fangen diese Gruppierungen meistens an. Es geht ja wenig darum, dass man dann sagt, also was du politisch vertrittst, ist nicht unsere Meinung. Das wäre das Normale, was man dann erwartet, dass man dann sagt, also diese Haltung zum Thema X oder Y, was weiß ich, Corona oder Flüchtlingspolitik, das ist nicht meine Meinung, ich sehe das so, das ist alles akzeptabel. Das ist genau das, wovon die Demokratie lebt, wenn das so weitergehen könnte. Aber meistens sofort geht es um Herkunft, das wird im Mittelpunkt gestellt und dann wird gesagt, dass ich kann keine Volksvertreter sein und hatte auch mal so eine Karte bekommen, wo ich aufgefordert wurde, auszureisen und so weiter. Und das sind, wie gesagt, das sind eine kleine Gruppe zwar, die sehr, sehr laut ist, sehr präsent ist, aber ich habe die Überzeugung, dass sie nicht die Mehrheit in diesem Land sind. Das muss die überwiegende Mehrheit auch bewusst sein, dass wir das immer wieder deutlich machen, die sind nicht die Mehrheit. Wenn wir aber denen das nicht zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was sie machen, dann tun sie so, ob sie die Mehrheit sind. Das ist so, wie ich damit umgehe. Ich versuche immer wieder, die große Mehrheit anzusprechen, zu sagen, habt ihr gesehen, habt ihr gehört, bitte breit, wachsam. Es gehört uns wirklich die Aufgabe, alle gemeinsam diese Demokratie zu verteidigen, Meinungsfreiheit zu verteidigen. Aber Hass und Hetze hat hier nichts zu suchen.
Hass und Hetze, die Renate Künast und Karamba Diaby häufig schon erfahren mussten und was das auch dann persönlich mit den Menschen macht, auch darüber möchten wir sprechen. Und wir sind auch gespannt auf Ihre Meinung zum Thema, wenn Sie zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene politisch aktiv sind, können Sie sich gerne beteiligen. Andreas Holstein, den ich eben schon angesprochen habe, er wird uns später in dieser Sendung auch noch zugeschaltet sein. Oder wenn Sie einfach darauf blicken, was macht das mit der Gesellschaft, wenn Hass und Hetze um sich greifen und wie kann man dem entgegentreten, können Sie sich gerne bei uns melden. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, an Sie die Frage, wie viel Hass kann eine Demokratie vertragen?
Das ist eine Frage, die man so pauschal natürlich nicht beantworten kann. Ich glaube, man sollte auch nochmal differenzieren, was ist Hass, was ist Wut. Man kann das psychologisch fassen. Alport und andere, die Psychologen, haben mal gesagt, also Wut ist ein Gefühl. Ich denke, das ist auch etwas Legitimes. Man darf auch über Politiker wütend sein. Was anderes ist es aber, wenn es in den Hass umschlägt, als eine Form von Geisteszustand, der sich also dauerhaft aggressiv gegen eine Person oder eine ganze Klasse, eine Gruppe von Personen wendet. Und dann sind wir bei Aspekten, die jetzt schon angesprochen wurden, bei Antifeminismus, bei Rassismus, bei Formen von Populismus und einer generalisierten nicht nur Kritik, sondern Abwertung von politischen, kulturellen Eliten, die nicht mehr an realen Fakten sozusagen oder auch an tatsächliche Politik gebunden ist, sondern die verabsolutiert wird.
Also es geht darum, Mandatsträger anzugreifen in ihrer Funktion für den Staat.
Ja, das ist eine Ebene, aber und das ist ein Punkt von Hass. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich beispielsweise darüber wütend bin, dass ein Verkehrsminister Millionen von Steuergeldern für unsinnige Projekte verbrennt und immer noch im Amt ist. Man darf auch über Politik mal wütend sein. Das ist etwas anderes, als dann aggressiv mit Gewaltausbrüchen und Pauschalisierungen zu reagieren. Ich würde da schon Abstufungen vornehmen wollen. Ja? Also wenn Menschen aufgrund ihres Menschseins angegriffen werden oder auch aufgrund ihrer Repräsentationsfunktion und nicht aufgrund ihres tatsächlichen Handelns, was man ja nicht außerhalb auch der Kritik, der Kritisierbarkeit stellen darf. Da gibt es, glaube ich, Abstufungen. Man muss aufpassen, dass man nicht in eine verflachte Debatte kommt, in der jede Form von Kritik automatisch Hass ist. Ich wollte das nur differenzieren. Ich weiß, dass das die Gesprächsbeteiligten nicht so meinen und das auch nicht der Ausgangspunkt der Diskussion ist. Nichtsdestotrotz gibt es sozusagen Formen von Hass, die dann auch eine andere Zielsetzung haben als politische Kritik. Und darüber reden wir hier im Moment. Wir reden über Einschüchterung, wir reden über Botschaftseffekte. Es soll doch darum gehen, dass sich bestimmte Menschen, und es sind ja nicht irgendwelche Politiker, Politikerinnen in der Regel, die zum Objekt von Hass werden, und es ist auch nicht irgendein Hass, sondern es ist in aller Regel, Sie haben die Gewalttaten angesprochen, ja ein Hass von rechts außen, der gesät wird, der auch genutzt wird, um Menschen zum Schweigen zu bringen. Das wissen wir auch aus empirischen Befragungen, dass Hasssprache im Internet beispielsweise bei Menschen, die eher rechts eingestellt sind, besonders viel Zuspruch erhält und von bei denjenigen auch besonders wenig Rückzug führt, während die eher liberale PolitikerInnen sich aus oder Anhänger von liberalen Parteien sich aus politischen Diskussionen aufgrund von Hasssprache im Netz zurückziehen. Also man muss hier differenzieren, aber ich glaube, ich für die Zuhörenden, es geht nicht um Kritik, es geht auch nicht darum, dass man nicht mal wütend sein darf, sondern es geht darum, dass es um gezielte Strategien, wie Frau Künast das gesagt hat, um rassistische, sexistische Übergriffe geht, die Menschen mundtot machen sollen.
Mhm. Frage ich Frau Künast einfach mal, nicht jeder muss ihre Positionen teilen, man kann auch sich über grüne Politik ärgern. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Naja, eigentlich kann man auf Texte drauf gucken, wenn jemand schlicht und einfach sagt, ich bin anderer Meinung, ich finde das falsch, ich finde, Sie berücksichtigen das noch nicht, kann mir auch jemand schreiben, vollkommen unmöglich, dass Sie, keine Ahnung, A, B, C nicht berücksichtigen. Das kannst du in aller Schärfe sagen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mir einer mal einmal schreibt, das ist ja Unsinn, weil. Aber wenn jemand anfängt mit, das ist Unsinn oder Sie haben keine Ahnung, gucke ich in die Timeline, ob jemand eigentlich das systematisch und immer schreibt oder sich nur einmal etwas verärgert so äußert. Ansonsten darf man so ziemlich alles kritisieren, ja, an mir. Also außer die Frage, wie ich aussehe, ja, weil das ist keine politische Auseinandersetzung. Ich kritisiere andere ja auch gerne. Aber wissen Sie, wenn jemand schreibt, ich würde auch gerne sehen, wie Sie auf der Kölner Domplatte von einer Gruppe von Nordafrikanern vergewaltigt werden, ja, dann brauche ich dazu ja nichts mehr abgrenzen.
Das ist sicherlich richtig. Und da treffen sich zum Beispiel dann ja auch die sexualisierte oder die sexistische Gewalt und Rassismus dann, was eng beieinander liegt, oder?
Ja, genau. Und Sie sehen aber, weil Herr Quent das ja gerade auch gesagt hat, also man sieht ja dieses, er hatte dieses Wort generalisierte Abwertung. Manchmal ist man sich selber nicht ganz sicher, wenn man auf einen so einen Satz, einen Tweet oder Post guckt. Aber spätestens, wenn Sie dann mal gucken, was die Person sonst so schreibt, merken Sie, dass das nur so gemeint sein kann. Also manchmal denkt man, bist man vielleicht selber zu empfindlich? Nein, es kann nur so gemeint sein. Und Sie merken in der weiteren Reaktion auch, dass da gar keine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet, sondern einem eher das Wort im Munde umgedreht wird bei bestimmten Sachen. Und das ist einfach da sieht man auch, und das ist der nächste Punkt, dass das manchmal so orchestriert wird, dass man sie schon fast selber merken als Leserin, dass jemand da selber scheinbar mehrere Accounts fährt und mit sich selber redet und aufschaukelt und so tut, als sei das ein entsprechend großer Verkehr, also Traffic da an Meldungen. Und wir haben das ja auch mal hier und da analysieren lassen bei Shitstorms, die ich bekam. Da konnte man zum Beispiel ganz direkt zurückverfolgen, dass die kamen aus dem Bereich Brandenburg, im Bundesland Brandenburg und Potsdam und so weiter und aus dem Bereich Düsseldorf. Und das ließ sich alles auf AfD und Identitäre, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet werden, so also zurückverfolgen. Ja, daran erkennt man, dass das ganz bewusst sozusagen ein Orchester ist, das da spielt, um den Eindruck zu erwecken. Und darauf sind, was ich eigentlich schade fand, am Anfang einige Medien reingefallen. Die haben gesagt, die und die werden kritisiert. Dabei haben sie nicht gesehen, dass da ein Orchester gezielt spielt und politische Ambitionen hat.
Ich würde gerne nochmal an Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, zurückgeben und mit Blick auf die Zahlen. Es gab im vergangenen Jahr knapp 1700 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Das betrifft natürlich Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, in der Mehrheit rechtsmotiviert, aber es gibt darunter auch eine große Zahl an linksmotivierter Gewalt oder an linksmotivierten Straftaten. Dennoch die Mehrheit rechtsmotiviert, ist das, was Ihre Erfahrungen auch hergeben?
Also zu einem muss man sagen, dass die Dunkelzahl noch sicherlich viel größer ist. Es gab eine Befragung der Zeitschrift Kommunal aus diesem Jahr, die hatte 2500 Bürgermeisterinnen befragt, von denen 2/3 gesagt haben, sie seien bereits beleidigt und beschimpft worden und 10% der Befragten seien bespuckt oder geschlagen worden.
Nur ganz kurz als Ergänzung, diese Zahlen von der Zeitschrift Kommunal zeigen übrigens auch, dass es eine Zunahme gibt. Im vergangenen Jahr waren es 41%, in diesem Jahr 2/3. Also es gibt eine deutliche Steigerung.
Exakt. Es wird eine deutliche Steigerung berichtet und es wird ein großes Dunkelfeld berichtet. Das bedeutet, etwa nur einer von 10 Fällen wird demnach auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht bzw. entsprechend registriert. Zur zweiten Frage, die individuellen Tatmotive und auch die Hintergründe können natürlich tatsächlich sehr vielfältig sein. Das hat dann zum Teil was auch mit lokalen Diskussionssituationen zu tun. Darunter sind natürlich auch Angriffe auf AfD-Politiker zum Beispiel mitgefasst. Nichtsdestotrotz sind die allermeisten dieser Fälle im Bereich des Rechtsextremismus auch in der polizeilichen Kriminalstatistik angesiedelt. Das bedeutet also, dass wir insgesamt 609 Fälle tatsächlich haben, die bei den Straftaten gegen Amtsträger oder Mandatsträgerinnen rechtsmotiviert waren. Etwa die Hälfte, 300 davon, haben linke Motive. Dann gibt es noch eine Reihe von Fällen, die nicht zuzuordnen sind oder aus diesem Reichsbürgerumfeld kommen, wo ich ja sage, dass die Nähe zum Rechtsextremismus da deutlich größer ist als zu allen anderen Phänomenbereichen. Mhm. Aber Sie haben völlig recht, dass Gewalt, dass auch Hass jetzt erstmal als ein Mittel von einer politischen Auseinandersetzung, die dann natürlich keine politische Auseinandersetzung mehr ist, sondern eine mit illegitimen Methoden, prinzipiell natürlich für alle Methoden offen ist. Aber wir wissen aus verschiedenen Studien, nicht nur aus den Kriminalstatistiken, auch aus Einstellungsstudien, dass die Akzeptanz von Gewalt im rechten Milieu deutlich größer ist als beispielsweise im linken.
Und was sind dann die Motive? Wir müssen vielleicht auch auf 2015 gucken, die sogenannte Flüchtlingskrise, in der ja sehr viele Emotionen hochgekocht sind. War das ein Wendepunkt?
Das war ein Wendepunkt, würde ich sagen, in der rechtsextremen Szene, vor allem insbesondere insofern, als dass wir leider nicht sagen können, dass rechte Gewalt irgendwie was Neues ist. Es gibt über 200 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990, aber es gab seit 1945 noch nicht einen amtierenden Politiker, der von rechtsextrem umgebracht wurde, bis zu Dr. Walter Lübcke. Und das passt in einer gewissen Weise zu einem Schwenk in der rechtsextremen Szene, die nämlich sagt, also wir müssen die inneren Feinde verstärkt in den Blick nehmen, die äußeren Feinde ins Land holen. Es wird also gesagt, Staat und Nation sind in die Hände der Feinde gefallen. Ja, da sind dann antisemitische Verschwörungstheorien im Spiel. Die Regierung sei zionistisch okkupiert. Und deswegen müsse man jetzt eben auch Politiker und Politikerinnen angreifen.
Sagt Matthias Quent, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Hier geht es nämlich gleich weiter mit den Nachrichten. Wir werden danach natürlich weitersprechen hier über das Thema, unter anderem auch über die Motive. Zum Thema, ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Das ist unser Thema heute hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk und wir sprechen darüber gleich weiter. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk heute mit dem Thema Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Und wir möchten an diesem Vormittag darüber sprechen, woher Hass und diese Verrohung auch in der Sprache rühren. Und vielleicht sind Sie schon Wut und Hass begegnet auf Demonstrationen oder auf Veranstaltungen. Vielleicht können Sie uns davon Eindrücke vermitteln oder diese schildern. Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer darin. Dann rufen wir Sie gegebenenfalls zurück. Und ich möchte ein paar Hörer schon mal zitieren, die uns geschrieben haben und angerufen haben. Ein Herr, der uns anonym aus Baden-Württemberg angerufen hat. Er sagt, sein Eindruck ist, dass sich die Menschen in ganz bestimmten Kreisen bewegen und auch nur in diesen Kreisen bleiben. Und diese Menschen haben dann das Gefühl, dass sie die Mehrheit sind und werden sauer, dass Politiker nicht das tun, was die angeblich empfundene Mehrheit möchte. Und ein anderer Hörer, Herr Bitzendorfer aus Freiburg, er hat uns geschrieben, auch wenn immer häufiger davon berichtet wird, Hass und Hetze hat es unter Menschen schon immer gegeben, auch mit leider oft dramatischen Folgen. Der Unterschied heute macht nach seiner Meinung vor allem das Internet, wodurch private Äußerungen viel Aufmerksamkeit und eine große Öffentlichkeit bekommen. Ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen in dieser Runde. Renate Künast, Grünen-Politikerin und seit 2002 Bundestagsabgeordnete. Karamba Diaby, er sitzt für die SPD im Bundestag seit 2013. Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und jetzt neu in der Runde auch mit dabei. Elke Wagner, Professorin am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie. Und Sie haben ein Buch geschrieben, unter anderem geht es darin um Hass, um Pöbeleien auf Facebook. Frau Wagner, deswegen möchte ich Sie gerne zunächst mal ansprechen. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ja.
Wir haben gerade eben diese Mail gehört von einem Hörer, der sagt, es ist halt heute einfach eine viel größere Öffentlichkeit möglich. Man kann über das Internet seine Meinung verbreiten und damit erreicht man natürlich viel mehr als früher mal am Stammtisch beim Bier. Ist das der zentrale Unterschied? Was würden Sie sagen?
Ja, also eigentlich haben beide Hörer Anrufe, die Sie jetzt zitiert haben, das bestätigt, dass wir in der Forschung auch worauf wir gestoßen sind. Also einerseits eben diese geschlossenen Öffentlichkeiten. Ich habe das dann mit dieser vielleicht etwas kruden Formulierung von intimisierten Öffentlichkeiten versucht zu bezeichnen. Also dass man Kreise hat, die sich nach außen abdichten, aber nach innen trotzdem wie eine Öffentlichkeit funktionieren. Und zum anderen natürlich...
Und findet da die Radikalisierung dann statt? Was würden Sie sagen?
Also nicht unbedingt, ja, da habe ich nochmal vielleicht ein anderes Statement später dann noch dazu, aber es führt zumindest dazu, dass man sich einig ist. Mhm. Und ob das dann zu Radikalisierung führt, also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr als nur jetzt Medienverstärker oder Speichermedien. Das hat auch was mit Lebenswelten zu tun, mit Lebenszusammenhängen, wo die Leute herkommen.
Einigkeit innerhalb dann einer bestimmten Gruppe. Dabei ist Einigkeit nicht zwingend notwendig und eine Voraussetzung für Demokratie. Auch das muss man sagen. Natürlich gibt es immer Themen, an denen man sich reiben kann oder gegen die man auch opponieren kann. Und das kann dann auch mit Wut oder Ärger über bestimmte Politik einhergehen. Da möchte ich Karamba Diaby gerne nochmal ansprechen. Sie haben mir eben gesagt, Wut und Hass, da würden Sie auch schon unterscheiden. Also natürlich ist sozusagen die Opposition gegen bestimmte Themen oder auch Ärger über bestimmte Politik durchaus Teil der ganz normalen Demokratie und notwendig.
Absolut. Also Demokratie lebt ja davon, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben zu unterschiedlichen Themen. Also im Wahlkreis ist das so, dass man sehr, sehr viele Anrufe bekommt. Ich habe mal Bürgersprechen, wo Menschen vorher anrufen. Mein Büro teilt mir dann mit, der Ex-Ex-Filion hat angerufen, war sehr wütend über das Thema, was weiß ich, Pflege, das Thema Rentenangleichung, Ost-West und so weiter. Und meine erste Reaktion ist, und will er denn mit mir reden? Ja, will er mit dir reden? Okay, dann soll er vorbeikommen. Also das heißt, Wut über bestimmte Situationen oder bestimmte Themen, das ist normal, das ist menschlich. So, wir reden nur darüber, wenn das nicht bei Wut bleibt, sondern das bei aggressiver Redeweise und Beleidigung und Herabsetzung, Herabwürdigung von Menschen. Das ist das, worüber wir heute reden, glaube ich. Und das sollten wir natürlich auch festhalten, dass wir als aktive Politiker jeden Tag wirklich kritische Dinge registrieren, worüber man sich auch Gedanken macht, wie kann ich Antwort geben oder wie können wir das dazu beitragen, dass es verbessert wird. Ne? Aber das andere ist ja, wenn das um Gewalt geht und Beleidigung, das darf nicht sein.
Renate Künast, grüne Bundestagsabgeordnete. Sie sind seit vielen Jahrzehnten politisch aktiv. Ich habe eben schon gesagt, seit 2002 im Bundestag. Seit Mitte der 80er Jahre waren Sie schon im Berliner Abgeordnetenhaus. Gab es in dieser Zeit eine Verrohung, eine Verschärfung, dass Sie sagen, das hat sich schon massiv geändert?
Ja, das gibt es auf alle Fälle. Also es gibt zwei Ebenen, inhaltlich und organisatorisch. Ja, ich will mal zu der organisatorischen Ebene sagen, also ich habe ja auch früher schon mal die Republikaner im Berliner Abgeordnetenhaus erlebt. Sozusagen, wir haben immer gesehen, dass es diese NPD gibt, die glücklicherweise immer kleiner wurde und dann nach einigen Wahlerfolgen dann gar nicht mehr in Parlamente reinkam. Aber sie haben nie diese Schlagkraft erreicht, wie durch die Gründung der AfD und teilweise auch Infiltration von AfD und dann Vernetzung von verschiedenen rechtsextremen Gruppen am Ende erfolgt ist. Also ich sehe es ja so, dass seit Mitte der 90er auch in rechtsextremen Bereichen dann gesagt wurde, wir gehen auch in die neuen Bundesländer. Deshalb haben wir so viele Wessis im Osten, obwohl die dann später sagen, wir müssen vertreten Ostinteressen oder so. Wir haben das Netzwerk, also bis hin zur Zeitung der Jungen Freiheit, die benutzt wurde, um so eine Art statt Springerstiefel und Bomberjacken so eine Art White-Collar-Rechtsextremismus und Denke zu machen. Und man hat als Lucke, Professor Lucke, die AfD gegründet hat, ist die nach und nach übernommen worden. Er ist rausgedrängt worden. Frauke Petry die dann selber, die selbst sie hat gesagt, das entwickelt sich immer weiter ins Rechtsextreme und dann die Netzwerke und diese Gruppen mit Einstellungen, die es vorher gab, das hat ja Professor Heidmeier in seinen Studien Deutsche Zustände eigentlich immer gezeigt, dass es von den Teilbereichen, die Rechtsextremismus ausmachen, ja, von Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und so, diese einzelnen Teileinstellungen hat es zu durchaus über 10% in der Gesellschaft gegeben. Aber sie haben sich nie mit so einer angeblichen Aura und Anschein, bürgerlich oder Mitte der Gesellschaft zu sein, so organisiert wie hier. Und sie waren die ersten, mehr als alle anderen Parteien und Strukturen, die die Macht im Digitalen lernen von Brexit-Kampagnen, von Trump, wie man da sozusagen Emotionen schüren kann und so. Sie haben das als Erste gelernt. Und
da sprechen Sie jetzt auch die jüngere Zeit an, die zurückliegenden Jahre. Sie sprechen die zurückliegenden Jahre an, aber wenn Sie auf Ihre ganze politische Karriere blicken, gab es da mal dann eine Phase, einen Moment, wo Sie gesagt haben, Sie ziehen Konsequenzen, also sprich, Sie steigen aus der Politik aus. Ich stelle mir vor, es macht ja wahrscheinlich auch Angst, wenn es wirklich handfeste Drohungen gibt, oder?
Ja, man denkt ja schon darüber nach, was mache ich mit der Drohung, redet mit dem BKA drüber, was muss man jetzt hier und da tun und versucht also bestimmte Kontakte, wo halte ich mich auf oder Adressen sozusagen dann irgendwie zu sperren. Aber naja, also bei mir hat man erfolgreich nur eines hingekriegt, nämlich, dass ich mich systematisch da engagiere und bin froh, dass wir eins hingekriegt haben, dass sich HateAid als gemeinnützige GmbH gegründet hat. Die Leute unterstützt auch mich bei den ganzen Verfahren, also Straf- und Zivilrechtsverfahren und sowas. Also um da systematisch auch auf eine Sorge zu tragen, nämlich dem eine Grenze zu setzen. Und also ich habe sozusagen gesagt, ich weiß nicht, ist es beim Judo so oder so, wo man sagt, dass man die Kraft des Angriffs nutzt, um sie wieder zurück gegen den Angreifer zu geben.
Die Lehren, die man da aus dem Kampfsport dann ziehen kann. Aber ich würde gerne nochmal fragen, auch wenn man, wenn Sie mit jüngeren Kolleginnen auch im Bundestag zum Beispiel sprechen, gibt es da welche, die sagen, ach, eigentlich ist es mir echt zu viel, das will ich nicht?
Naja, ich sage, heutzutage auch gerade die Jüngeren haben ja nach und nach schon diesen Druck erlebt und sind dann da vielleicht ein bisschen gestählt. Ich erlebe das eher sozusagen so ein bisschen im Feld drumherum, ja, dass während es uns meinetwegen nervt, weil es uns bei der Arbeit behindert und wir dagegen kämpfen müssen, bindet ja auch Zeit, ist es eigentlich in dem Umfeld bei Leuten, die sich einfach so ehrenamtlich engagieren und ähnliches so, dass sie sagen, oh, ich glaube, das ist so hardcore. Das ist ja nicht nur zeitlich eine massive Belastung, so zu arbeiten mit vielen Abend- und Wochenterminen, sondern wird auch noch derartig systematisch angegangen, dass Leute sagen, ich will lieber gar nicht erst kandidieren oder dem setze ich mich nicht aus. Und besonders Frauen sind es, das hat man ja allgemein schon mal gelesen bei einer Studie, wo 63% der Frauen gesagt haben, ich äußere meine Meinung im Netz zum Beispiel nicht, weil ich einfach Angst habe vor der Reaktion, die dann tsunamiartig über mich kommt. Insofern, sag ich mal, haben wir alle jetzt den Punkt, darauf zu achten, dass diese Meinungsfreiheit, das sich äußern am gesellschaftlichen Leben, auch digital teilzunehmen, dass wir das nicht zerstören. Und das Digitale führt ja auch zu einer Verrohung analog, weil die Leute glauben, wenn sie sich stundenlang im Netz aufhalten, man dürfte so miteinander reden, ja, und Leute derartig anpampen oder angreifen. Da sehe ich schon eine Gefahr und glaube, wir stehen an der Schwelle. Und der größte Punkt dabei ist gar nicht, wie fühle ich mich? Ich muss halt ein bisschen Hornhaut auf der Seele haben, sondern lassen wir zu, dass im digitalen Bereich Unternehmen damit wahnsinnig viel Geld, Milliarden verdienen durch die Werbeeinnahmen und gleichzeitig eine strukturelle Plattform für Verbreitung von
Rassismus. Das ist dann sicherlich noch ein weiterführendes Thema, wie man zum Beispiel große soziale Netzwerke reguliert und auch zur Verantwortung ziehen kann. Das ist Teil ja auch zum Beispiel des Gesetzes zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Keine Konsequenzen ziehen will auch Andreas Holstein, ganz offensichtlich. Er ist wirklich tätlich angegriffen worden mit einem Messer als Bürgermeister von Altena. Und ja, ich sagte gerade, offensichtlich will er keine Konsequenzen ziehen in dem Sinne, dass er aus der Politik aussteigt, sondern er tritt sogar in einer noch größeren Stadt an, nämlich gerade in Dortmund. Da bewirbt er sich als CDU-Kandidat um den Oberbürgermeisterposten bei der Stichwahl Ende des Monats. Herr Holstein, guten Morgen an Sie.
Schönen guten Morgen.
Ja, kam das für Sie mal in Frage, zum Beispiel nach einem wirklich für Sie ja massiven Angriff, dass Sie gesagt haben, das reicht mir, ich will nicht mehr Politiker sein?
Ja, der Angriff selbst war eigentlich ja schon ein Höhepunkt, weil vorher schon Hass und Bedrohung ausgesprochen wurde, mehrfach, vielfach. und ich das auch nachhinein zu leicht genommen habe. Das war dann immer schnell weg und erst ab Sommer 2017 auch reagiert habe, was richtig ist und wo ich Frau Künast auch nur zustimmen kann, da müssen wir gegen vorgehen. Und als ich dann im November 2017 angegriffen wurde, war für mich sofort klar, ich mache weiter, weil Menschen, die uns einschüchtern wollen, ich spreche mal für alle Politiker der demokratischen Parteien und Politikerinnen, die dürfen nicht Recht behalten, die dürfen nicht ihr Ziel erreichen. Und ich habe mal irgendwann als Seiteneinsteiger den Weg in die Politik gefunden, weil ich gesagt habe, Politik braucht Mut und Haltung. Und ich glaube, das müssen wir vorleben als Politikerinnen und Politiker. Und ja, das fängt bei einem selbst an. Und dann war nur noch das Regulativ, das Gespräch mit der Familie, weil die Familien sind davon auch betroffen. Und nachdem meine Familie, 4 Kinder und meine Frau mir dann den Rücken gestärkt haben, habe ich gesagt, natürlich mache ich weiter. Und dann war auch die Konsequenz, nach 21 Jahren was Neues zu probieren. Und Dortmund ist da sicherlich auch eine Herausforderung.
Aber das ist ja wahrscheinlich ein ganz wichtiger Aspekt. Sie sprechen die Familie an. Es gibt rund 300.000 Amtsträger auf kommunaler Ebene, wie Sie, eben Bürgermeister im sauerländischen Altena. Also wenn Sie sich vorstellen, meine Familie könnte ja auch davon betroffen sein. Oder wenn man Schmierereien am eigenen Haus hat, können Sie nachvollziehen, dass dann einfach viele sagen, nee, das will ich nicht?
Ja, viele Kollegen und Kolleginnen reden nicht drüber. Wir Kommunalen haben natürlich noch das Problem, dass wir im Prinzip greifbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir, wenn wir Politik vor Ort machen, uns natürlich in der Örtlichkeit auch bewegen.
Und oft nicht die große Öffentlichkeit haben wie die Bundestagsabgeordneten zum Beispiel.
Nein, eben genau das. Und dadurch sind wir für Schmierereien mit Kot an Haustüren, mit Radmuttern, die gelöst sind. Das sind jetzt Fälle von Kollegen, bei ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, dass dann Reben bei einem Winzer abgeschnitten wurden aus Rache. Und das geht themenübergreifend, aber die Echokammern sind natürlich mit ihren Algorithmen da eine Hauptursache. Und genau wie Frau Künast das gerade auch gesagt hat, ich habe Sorge um den Nachwuchs. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Und Frauen haben da noch höhere Hemmschwelle, wenn radikalisiert verbale Gewalt und körperliche Gewalt ausgesprochen wird. Und ehrlicherweise muss man sagen, wenn dann Sexismus da noch reinspielt, dann haut das wirklich gegen die Decke. Und das ist die Realität mittlerweile. Und deshalb müssen wir darüber sprechen als Gesellschaft und müssen da auch zusammenhalten, weil das ist keine Frage, welcher Partei man angehört.
Burkhard Baum hat uns angerufen aus Schleswig-Holstein. Ihm möchte ich gerne an dieser Stelle das Wort geben. Guten Morgen, Herr Baum.
Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich finde Ihre Sendung äußerst interessant, so ähnlich wie die Redezeit auf NDR Info. Es war ein Parallelsender, aber der ist auch gut. Aber zwei Punkte habe ich. Und zwar einmal die Situation der sozialen Medien, die ich gerne nutze. Aber Sie haben natürlich, wenn man kein direktes Gegenüber mehr hat, ist die Verantwortung, sich für eine Negativmeldung oder auch eine Hassmeldung dann sich direkt dem Gegenüber zu verantworten. Die ist natürlich, die Hemmschwelle ist deutlich geringer, was ich schlimm finde. Was aber auch meines Erachtens frühzeitig in Schulen und durch Eltern auch vermittelt werden müsste, was leider aber zu wenig passiert. Der zweite Punkt ist, der Verhaltenskodex innerhalb der Politik, das haben Frau Künast, hat ja schon gesagt, Herr Diaby auch, da ist immer diese Millimeter, wie Frau Künast es ausdrückte, bis zur Beleidigung. Und das ist sehr problematisch. Man müsste meines Erachtens die Länder und auch die Bundesparlamente, die jeweils der Bundestagspräsident und die Präsidentin müssen da frühzeitig eingreifen, wenn es da Verrohungen gibt, um das von vornherein, die Vorbildfunktion von Politikern eben auch bereitzustellen. Schlimm ist ja, wenn Politiker sich da besonders negativ vorbildlich verhalten. Das ist ja das Allerschlimmste. Es gab mal eine Diskussion, sehr engagiert in den 70er Jahren, zwischen Helmut Schmidt im Parlament und Franz Josef Strauß, wo Helmut Schmidt sagte, er spricht Herrn Strauß zwar nicht den Friedenswillen ab, aber die Fähigkeit, den Frieden zu bewahren, die sei bei ihm mangelhaft ausgeprägt. Und das ist so an der Schwelle von dem, wo man, ich fand das sehr richtig, aber das ist so an der Schwelle, wo man sagen, das geht noch, darüber hinaus ist es nicht in Ordnung.
Aber gucken wir mal auf diese, ja, Sie haben die angesprochen, die Diskussionen, die in den sozialen Medien zum Beispiel stattfinden. Ja. Wenn Sie sich da beteiligen zum Beispiel und dann auch sehen, da gibt es Hass oder da gibt es wirklich sehr grenzwertige Kommentare, widersprechen Sie da?
Also ich beteilige mich nicht an diesen Dingen. Ich bin auch kein Mitglied von diesen sozialen Medien. Mhm. Aber ich werbe dafür, auch im Umfeld meines Milieus und meiner in der Kirche und so weiter, wo man dann auch wirklich sich vorsichtig verhalten muss und sich einfach immer selbst dazu bewahren muss, was würde ich verantworten, wenn ich gegenüber habe. Man kann durchaus hart in der Diskussion und klar in der Sache sein, aber nie an der Person orientiert beleidigen. Da muss man, und das ist eine Verhaltenssituation, die von der Kindheit schon über Eltern, Verwandte, Bekannte und Umfeld geprägt werden muss und in der Schule vor allen Dingen auch.
Elke Wagner ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie der Universität Würzburg und sie hat ein Buch geschrieben über Ursachen und Auswirkungen von Pöbeleien, Shitstorms und Emotionen auf Facebook. Der Titel Intimisierte Öffentlichkeiten, Sie haben das eben schon mal angesprochen, Frau Wagner, ist das, Sie haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit sich was verschärft hat durch diese öffentliche oder teilöffentliche Kommunikation. Muss man da widersprechen oder muss man da vielleicht auch neue Verhaltensweisen lernen für das Gespräch online sozusagen?
Also zunächst noch vielleicht zur Frage, ob sich was verschärft hat. Also das hatten Sie ja vorhin schon gefragt, Hassrede hat es schon immer gegeben, diese Stammtischparolen, die aber jetzt eben durch ein Speichermedium laufen. Ja, und das verschärft die Sache natürlich enorm. Das ist schon klar. Was auch schon angesprochen wurde, ist die Algorithmisierung, sage ich jetzt mal so krude, also der Einsatz von Algorithmen in öffentlicher Öffentlichkeitsherstellung, was eben auch dazu führt, dass sich bestimmte Positionen verdichten, verstärken und sich entsprechend abschotten nach außen. Und dann so eine Einigkeit entsteht. Ja. Also diese zwei Sachen hat man sicherlich durch den Einsatz neuer Medien, was zu einer Verschärfung zu einer Verrohung vielleicht dann führt oder sowas. Mhm.
Darf ich dazu mal kurz was sagen?
Ja, ich glaube, das war Frau Künast, die jetzt zuerst was sagen wollte. Deswegen an Sie einmal das Wort. Ja, wir nur ganz kurz zur Erklärung an die Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen nicht zusammen im Studio, sondern sind alle von anderen Orten zugeschaltet. Deswegen ist das manchmal ein bisschen kompliziert. Aber Frau Künast, bitte gerne.
Ja, weil Frau Wagner jetzt gerade das nochmal bezogen hat auf diese geschlossenen Öffentlichkeiten, in denen man sich verstärkt und das dann meint. Das mag sein, dass das dann sozusagen eine Ursache ist, dass man dort angeheizt wird. Und der Punkt ist ja, die Algorithmen führen dazu, dass etwas, was du immer suchst und dich interessiert, in den sozialen Medien immer nach oben gespült wird und du dann die Bestätigung bekommst. Ja? Und wer einmal meint, es gäbe hier irgendwelche Umvolkungsstrategien, bekommt solche kruden Dinge auch immer wieder nach oben gespült, liest die, glaubt dann, er hätte recht und es wäre so. Aber das wirklich Tragische ist, dass es natürlich auch Leute gibt, ja, und das muss ich jetzt mal einen breiten Bogen machen, wenn man sich anguckt, wo das herkommt und wie das systematisch gemacht wurde. Bei Trump, auch beim Brexit, gibt es zum Beispiel Leute wie Robert Mercer, einer der großen Hedgefondsmanager der USA, der heute noch viel von diesen Kampagnen initiiert. Am Brexit haben wir es gesehen. Sie machen eine Kampagne daraus, weil jemand wie er als größter Hedgefondsmanager an Demokratie und solchen Strukturen nicht interessiert ist. Das stört ihn, weil es ihm Regeln aufsetzt. Der hat den Brexit mit finanziert, die verschiedenen Gruppen, die ja den Leuten was eingeredet haben, was beim Gesundheitswesen in Großbritannien an Geld vorhanden wäre, wenn man nicht in der EU ist. Ja, soll ich diese Geschichte nicht bewerten? Ich will nur aufzeigen, wie mächtig und beeinflussend es sein kann. Und das ist die große Gefahr bei dem, was auch bei uns passiert. Wenn sowas hier gezielt eingesetzt wird, um Stimmung zu machen, zerstört das demokratische Prozesse. Und ich glaube, es kann auch zu gefährlichen Ergebnissen führen. Und das, was die sagen und schreiben, bleibt ja dann ewig im Netz. Also ich habe es selber erlebt, wenn einer ein Zitat über dich erfindet, das kriegst du ja irgendwie mittelfristig gar nicht aus dem Netz wieder raus. Ja? Mhm. Oder diese Beleidigung, irgendwo sind sie immer. Weil selbst wenn sie von Facebook oder Twitter einmal gelöscht werden, hat jemand anders schon einen Screenshot und es taucht ein Jahr später wieder auf. Zehntausende, Hunderttausende Lesende.
Da, Frau Künast, sind wir jetzt bei dem Punkt, das, was wir eben schon angesprochen hatten, es gab im vergangenen Jahr ein Gerichtsurteil in Berlin, was dann in späterer Instanz zumindest teilweise revidiert wurde, dass wirklich übelste Beschimpfungen gegen Sie als zulässige Meinungsäußerung gewertet wurden. Ich würde gerne deswegen jetzt nochmal auf diese Rechtslage gucken. Sie gehen ja auch zum Beispiel zivilrechtlich gegen Hasspostings vor, aber es gibt ja auch zum Beispiel eine Gesetzesverschärfung. Im Juni wurde im Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität beschlossen. Das hängt zwar im Moment beim Bundespräsidialamt wegen noch verfassungsrechtlicher Bedenken, aber da geht es zum Beispiel darum, dass die großen Netzwerke von sich aus strafbare Inhalte melden müssen, inklusive eben auch der Nutzerdaten. Ist das einfach ein richtiger Schritt und ein wichtiger Schritt aus Ihrer Sicht?
Jetzt muss ich, weil Sie es angesprochen haben, es hängt beim Bundespräsidenten genau an der Meldepflicht, wie die gestaltet ist, gibt jetzt, sage ich mal, einen Streit, das muss ich kurz darauf hinweisen. Wir haben damals als Grüne, ich habe damals schon gesagt, lasst uns ein zweistufiges Verfahren machen, man meldet den Satz an oder ja ans BKA, und wenn das BKA selber auch annimmt, dass damit ein Straftatbestand erfüllt ist, erst dann werden die Daten über den Verursacher weitergeleitet. Und genau da hat in einem ähnlichen Fall das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass einfach ohne Vorprüfung alle Daten ans BKA zu geben, das ist ja fast eine halbe Vorratsdatenspeicherung, ist verfassungswidrig, deshalb hängt es da, und wir werden unseren alten Eintrag zweistufig wieder einbringen. Ja, das ist eigentlich das Peinliche, weil so lange wird das Gesetz ja gar nicht verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt und gilt nicht. Also man lobt sich über etwas, wo man selber ein verfassungsrechtliches Problem eingebaut hat.
Und was noch nicht in Kraft ist.
Deshalb auch nicht in Kraft, weil wenn Steinmeier nicht unterschrieben hat, tritt gar nichts in Kraft.
Klar.
Der Punkt ist aber an der Stelle, das ist nur eine von vielen Maßnahmen, will ich Ihnen sagen. Also dass man da endlich mal, und das war auch das Ergebnis, glaube ich, von vielen Straf- und anderen Verfahren und so, dass da endlich mal der Druck in der Geschichte ist. Aber das, was Sie hatten, das so berühmt gewordene Verfahren beim Landgericht Berlin, das gesagt hat, das müssen Politiker aushalten, das waren ja die Hassposts auf das erfundene Zitat. Übrigens wurde in erster Instanz dieser Sven Liebig, der das Zitat erfunden hat, in Halle, Karambadiabi kennt ihn auch leidvoll, der wurde jetzt zu 11 Monaten Freiheitsstrafe auf 3 Jahre Bewährung wegen solcher Sachen mir gegenüber und gegenüber Martin Schulz von der SPD verurteilt und 200 Sozialarbeitsstunden. Da heißt er, gucken wir mal, ob er da Rechtsmittel einlegt. Er ist längst auch in Frankfurt beim Landgericht zu einer zivilrechtlichen Strafe verurteilt. Und hinter allem ist mein Punkt, weil Sie danach fragen, es ist nicht akzeptabel, dass Gerichte heutzutage schreiben, dass Politiker auszuhalten hätten, man solle sie mal vergewaltigen und ähnliches, das finde ich, ist einfach eine Schweinerei. Sonst bricht unser System zusammen, weil natürlich von der ehrenamtlichen Bürgermeisterin bis zum Bundestag kein Mensch mehr kandidiert für solche Ämter. Ist ja gerade schon gesagt worden, wenn du denkst, du musst dir und deiner Familie Vergewaltigungsvorwürfe und ähnliches vorsetzen lassen. Ich bin mit dem Rest des Verfahrens übrigens jetzt vorm Bundesverfassungsgericht und hoffe, dass da dann auch noch mal klarstellende Entscheidungen kommen. Politiker sind auch Menschen, und es gibt nicht einen Sachzusammenhang, mit dem man dann plötzlich die Menschen abwertet.
Politiker sind auch Menschen, ein klares Statement. Frau Künast, da muss ich jetzt kurz unterbrechen und Sie auch genauso wie Karambadiabi verabschieden, denn Sie müssen nach 11 Uhr, es ist Plenarwoche im Bundestag, wieder dort tätig sein. Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie auch Ihre persönlichen Erfahrungen geschildert haben und uns ein bisschen teilhaben lassen konnten, was Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche machen. Danke Ihnen beiden. Mit dem Rest der Runde diskutieren wir gleich weiter hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk.
Dankeschön und tschüss.
Unter Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann. Immer öfter müssen Politikerinnen und Politiker wüste Beschimpfungen und Verunglimpfungen im Internet über sich ergehen lassen. Aber solche Hassbotschaften, Beleidigungen oder auch tätlichen Angriffe, die sind längst nicht mehr nur ein Thema für Bundespolitiker, sondern zunehmend trifft es auch Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierte. Hasstiraden im Netz machen Angst, das sollen sie wahrscheinlich auch. Und aus solchen Verbalattacken kann blutiger Ernst werden. Das hat der Mord an Walter Lübcke auf traurige Weise gezeigt. Unser Thema heute in der Lebenszeit: Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Und weiterhin in unserer Runde ist Elke Wagner, Professorin am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Würzburg, und Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, und telefonisch weiterhin zugeschaltet Andreas Holstein, Bürgermeister in Altena, der einen tätlichen Angriff erlebt hat gegen sich. Und ich möchte noch einmal zu Beginn dieser halben Stunde ein paar Hörer zu Wort kommen lassen, die uns per E-Mail geschrieben haben. Zum einen Herr Hartmann. Er schreibt zum heutigen Thema: Aufgrund einer kleinen Anfrage im Bundestag zu politisch motivierter Gewalt gegen Politiker im dritten Quartal 2019 wurde folgendes Ergebnis bekannt. Insgesamt gab es 278 Fälle, und ich kürze es jetzt ein bisschen ab, fast die Hälfte davon gegen die AfD. Deshalb die Frage an Matthias Quent. Wir haben eben schon darüber gesprochen, aus welcher Richtung kommt das. Da haben Sie auch gesagt, es ist vor allem rechtsmotivierte Gewalt oder Gewaltandrohung. Das widerspricht dem eigentlich, oder?
Nein, das widerspricht dem nicht, weil man muss ja sich anschauen, das widerspricht nicht den Zahlen, die auch aus der BMK-Statistik kommen, wo es um Amts- und Mandatsträgerinnen gibt. Bei der AfD geht es ja meistens, beschränkt sich ja das sozusagen auf Mandatsträger, also auf Landtagsabgeordnete, auf deren Wahlkreisbüros und Ähnliches. Die haben ja in der Regel nicht die Position eines Bürgermeisters. Da gibt es ja sehr wenige Ausnahmen, wenn überhaupt. Insofern sind die Fälle sozusagen bei der Frage gegen Angriffe auf Wahlkreisbüros zum Beispiel. Da spielen Angriffe gegen AfD-Einrichtungen eine große Rolle. Aber das ist ja sozusagen nur ein Feld dieses größeren Feldes Bedrohung von Amts- und Mandatsträgern.
Das sagt Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Und ich möchte mit einer anderen E-Mail noch Herrn Holstein ansprechen. Denn Herr Wagner, er schreibt uns, wahrscheinlich wird kaum ein Politiker oder Bürgermeister, Bürgermeisterin dafür gehasst, dass er Schwimmbäder, Schulen und Sportstätten sanieren lässt und neue Unternehmen vor Ort ansiedelt und Arbeitsplätze schafft. Diejenigen Politikerinnen und Politiker, die sich über Anfeindungen beklagen, sollen mir bitte schön genau erklären, welche Politik da vorangegangen ist. Da klingt ein bisschen, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, der Vorwurf mit ja, Selbstschuld oder beziehungsweise es ist ein Resultat der Politik, Herr Holstein. Würden Sie das für sich akzeptieren?
Nein, keinesfalls. Und wenn man, so wie ich dann auch, einen Überblick hat über die Gründe, weiß man, dass das schon bei Schulschließungen oder bei der Aufstellung von Windkraftanlagen ähnliche Exzesse gibt. Und wir erleben das jetzt derzeit auch bei den Corona-Maßnahmen, die Kolleginnen und Kollegen durchsetzen müssen. Und mir ist wichtig auch zu sagen, es richtet sich ja nicht nur gegen die Bürgermeister, also die Politik oder die Altparteien, wie aus dem AfD-Jargon immer so schön formuliert wird, sondern es geht auch gegen Sanitäter, gegen Feuerwehrleute, es geht gegen Ordnungsbedienstete der Städte und auch Mitarbeiter im Sozialamt, wo verbale und körperliche Gewalt heute zunehmend ist. Und die Statistiken sind sehr eindeutig. Und ich glaube, dass man da einfach auch klar eine Haltung beziehen muss und dass man sich das nicht aussuchen kann. Auch Gewalt gegen AfD-Politikerinnen und Politiker ist absolut nicht in Ordnung. Ist eine Grenze, aber daraus jetzt zu machen, dass das der Schwerpunkt ist, da stimme ich der vorangegangenen Äußerung völlig zu von Herrn Quinn.
Sagt Andreas Holstein von der CDU, er ist Bürgermeister im sauerländischen Altena. Und jetzt möchte ich das Wort gerne an Alexander Rust weitergeben, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Rust.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine E-Mail geschrieben und also ich bekomme einfach auf kommunaler Ebene mit, dass sich ganz viele einfach nicht mehr trauen, sich zu engagieren, die das gerne würden, aber die sagen, ich setze mich dem nicht aus. Mhm. Und das macht mir eigentlich Angst, also dass unsere Demokratie, also wirklich das Fundament, in Gefahr ist.
Mhm. Würden Sie sagen, ich gebe das mal weiter an Herrn Quent, würden Sie sagen, dass das auch ein bisschen Kalkül ist, dass manche darauf hoffen, dass sich nicht mehr viele trauen, auf kommunalpolitischer Ebene aktiv zu sein?
Ja, also ich glaube, dass eine Strategie dahinter steckt.
Das kann ich bestätigen. Also, diese Strategien gibt es sogar ausformuliert in sogenannten Infokrieg-Anleitungen, wie man Leute einschüchtert, auf wen man besonders geht, auf Frauen, auf Menschen, die als angreifbar erscheinen. Und das hat sich in verschiedenen Wahlkämpfen auch gezeigt, dass das, Renate Künast hatte das vorhin angesprochen, orchestrierte Kampagnen von Identitären und anderen Rechtsradikalen gab, die genau in diese Bresche gesprungen sind. Das ist nicht immer ganz einfach festzustellen, was ist orchestriert und wo ergibt sich dann auch eine Eigendynamik, weil sowas ja dann auch Trittbrettfahrerinnen sozusagen mit ranlockt und dass es Eigendynamiken entwickelt, die sich dann verselbstständigen und es auch schwerer machen, diese Phänomene zu verstehen. Aber es ist Teil einer Strategie. Wir wissen, dass viele Hasskommentare eigentlich von sehr, sehr wenigen Nutzerinnen nur kommen, dass sich da einiges verselbstständigt hat im Internet. Und ich meine, da müssen wir nicht so tun, als wäre das jetzt mit dem Internet neu erfunden. Die Strategie im Grunde eine in höherer Gewaltintensität eine terroristische Strategie, also Botschaftsdaten auszusenden, Menschen einzuschüchtern, davon abzuhalten, sich irgendwie zu verhalten oder überhaupt nur sichtbar zu sein. Das ist ein Macht- und Herrschaftsinstrument.
Alexander Rust, Sie noch mal gefragt, haben Sie Angst um die Demokratie?
Ja, im Moment schon. Aber ich glaube, dass unsere Strafverfolgungsbehörden eigentlich Mittel hätten, um gegen solche Strategien vorzugehen. Mhm. Nur, dass sie diese Mittel viel zu wenig ausnutzen. Das muss viel, viel ernster genommen werden.
Das heißt, es ist kein Problem von zu laschen Gesetzen, sondern von den Strafverfolgungsbehörden dann in dem Fall.
Richtig, genau. Ich glaube, dass viele gar nicht ernst genommen werden, wenn sie zur Polizei mit solchen Anfeindungen gehen. Ja, dass dann gesagt wird, da können wir nicht viel machen oder so. Und da kann man viel mehr machen, wenn man will. Das glaube ich.
Herr Rust, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Meinungsäußerungen. Damit sind wir schon eigentlich mittendrin im Thema, das wir jetzt in dieser halben Stunde noch bis 11:30 ein bisschen vertiefen wollen. Nämlich, welche Folgen hat die Verrohung und welche Folgen hat der hasserfüllte Umgang miteinander? Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, oder beziehungsweise ich habe am Anfang der Sendung Matthias Quent gefragt, wie viel Hass die Demokratie erträgt. Und wenn Herr Holstein sagt, es gibt da auch wirklich gezielt dieses Kalkül, dass Menschen aus der Kommunalpolitik herausgetrieben werden. Herr Quent, glauben Sie, die Demokratie verändert das, dieser Prozess?
Ja, das hinterlässt seine Spuren. Es gibt ja die Beispiele zum Beispiel aus Esdorf in Niedersachsen oder auch in Sachsen im vergangenen Jahr, wo sich Bürgermeisterinnen tatsächlich zurückgezogen haben aufgrund von dezidierten rechtsextremen Kampagnen, die sich gegen sie gerichtet haben. Und wir sehen auch in groß angelegten Befragungen, wir haben eine Befragung gemacht mit über 7000 Menschen, die das Internet nutzen, wie sie auf Hasssprache reagieren, wenn sie betroffen sind oder auch die nur wahrnehmen. Das waren jetzt nicht nur politische Mandatsträgerinnen, sondern die normalen Nutzerinnen. Über die Hälfte sagt, ich bekenne mich im Internet seltener zu meiner politischen Meinung. Wir sehen, dass Menschen und vor allem junge Menschen, die sich stark in sozialen Netzwerken bewegen, dort häufiger auch zum Ziel von Hassattacken werden, gesundheitlich darunter leiden. Ja, fast ein Drittel der unter 25-Jährigen berichtet Depressionen aufgrund von Hassattacken, also von denjenigen, die sozusagen vom Gegenstand von Hassattacken geworden sind. Das wirkt sich natürlich auf eine Gesellschaft auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich will noch eine weitere ergänzen. Wir reden jetzt hauptsächlich über Amts- und Mandatsträgerinnen. Die sind aber, obwohl die Situation prekär ist und sie oft nicht gut geschützt sind und das, was eben gesagt wurde, dass sie es schwierig haben, auch die rechtlichen Ansprüche gegen Angreifer tatsächlich durchzusetzen, gibt es ja noch ein viel breiteres Feld. Schauen wir uns die Flüchtlingshelferinnen an. Schauen wir uns an Menschen, die zivilgesellschaftlich aktiv sind. Heute Morgen wurde bekannt, dass eine Person des öffentlichen Lebens, Jan Böhmermann, NSU 2.0 Drohmails bekommen hat, nachdem seine privaten Daten über einen Berliner Polizeicomputer recherchiert wurden. Mhm. Also dieses gesamte Drohumfeld, das dort nicht nur, aber auch auf Kommunalpolitikerinnen lastet, das beschäftigt unsere Demokratie und setzt sie von innen erheblich unter Druck.
Aber was ist der richtige Weg, um dem entgegenzutreten? Ist es die Gegenrede, auch im Netz gerade, oder ist es, wie unser Hörer Herr Rust eben schon gesagt hat, dass die Strafverfolgungsbehörden aktiver sein müssen, oder sehen Sie die Zivilgesellschaft in der Pflicht? Was ist es?
Sowohl als auch. Viel von dem, was wir als Hasssprache diskutieren, ist nicht strafwürdig, ist nicht strafbar. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die strafbar sind. Bedrohungen, Volksverhetzungen, Beleidigungen, die dann auch verfolgt werden müssen. Und das darf man nicht den privaten Unternehmen unterlassen, überlassen den Netzwerken, sondern da muss der Staat tätig werden, der dafür zuständig ist. Nichtsdestotrotz braucht man auch in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit die Solidarität für die Betroffenen. Das heißt, die Bestärkung darin, dass mit euch ist alles okay, wenn ihr euch politisch artikuliert, wenn ihr euch auch für Ämter zur Verfügung stellt. Das muss mehr Wertschätzung erfahren, mehr Schutz erfahren, Anerkennung erfahren im Alltag, damit sich die Menschen auch sicher fühlen können und sich nicht von einer aggressiven Minderheit letztlich aus dem öffentlichen Leben vertreiben lassen.
Wenn wir nochmal blicken auf den Ursprung, den wir jetzt an vielen Stellen ausgemacht haben, nämlich zum Beispiel die sozialen Netzwerke, wenn wir über Facebook sprechen. Elke Wagner, Sie haben ein Buch geschrieben über Pöbeleien, Shitstorms und Emotionen auf Facebook. Was ist das für eine Sprache, die Sie da oft gefunden haben?
Also das betrifft schon mal den Kern der Forschung von unserer Studie oder von meiner Studie. Es ist ja gar nicht so einfach, Hass im Netz zu beforschen. Ja, also Sie können ja schlecht zu jemand gehen und sagen, Sie sind Hater, darf ich Sie mal interviewen? Mhm. Das wird kaum möglich sein. Unser Umweg oder mein Umweg bestand darin, Social Media Manager oder Community Manager zu beforschen, zu befragen, danach, wie sie mit Hass im Netz umgehen. Was wird von denen überhaupt als Hass im Netz identifiziert? Und das war dann ganz interessant zu sehen, dass die eigentlich selber auch also Bauchentscheidungen treffen, Erfahrungswerte sammeln und vor allen Dingen eben Kontextdaten brauchen, um zu entscheiden, was ist Hass und was kann man noch stehen lassen.
Das heißt, da fehlt dann die Empathie oder was ist es?
Nein, also die Idee ist zu sehen, dass man, also man könnte sich ja überlegen, wie kann man jetzt gegen Hass im Netz vorgehen, algorithmisch Worte, eine Liste zu machen und zu sagen, wenn die auftauchen, dann wird das Ganze gelöscht oder wird strafrechtlich verfolgt oder was auch immer. Aber das ist eben einfach deswegen schon schwierig, weil sie ja selbst damit Kritiker treffen könnten, die gegen Hass im Netz vorgehen wollen. Das ist ja immer wieder passiert.
Okay, das ist dann wiederum ein sehr schwieriges Vorgehen einfach auf der technischen Ebene.
Ja, weil sie eben Kontextdaten benötigen, die das Umfeld der Leute auch irgendwie sichtbar machen. Und das machen eben diese Social Media Manager oder jetzt nennt man die ja Community Manager, die eben recherchieren, mit wem hat man es da eigentlich zu tun? Ist das ein Troll? Ist das Bestandteil einer größeren Kampagne? Was ist das eigentlich? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, gleich immer nach Verschärfung von Strafrechts zu greifen als Lösung für solche Probleme, die sehr gravierend sind. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber die Umsetzung zu einer strafrechtlichen Verfolgung ist gar nicht so einfach umzusetzen, eben aufgrund dieser Geschichten.
Sagt Elke Wagner, Professorin am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie der Universität Würzburg. Und ich würde gerne weitergeben nach Berlin. Anton Giering hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Giering.
Ja, seien Sie gegrüßt aus Berlin.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre interessante Sendung hat mich nochmal nachdenklich gemacht über unser Sprechen. Ja? Und ich glaube, es gibt Personen in unserer Gesellschaft, die eine besondere Verantwortung haben als Vorbildner oder als Modellgeber. Das sind die Politiker und die Journalisten, muss ich sagen. Und jetzt kommt mein Aspekt. Wissen Sie, ich habe vor 30 Jahren mich sehr eingesetzt und viel Sachen gemacht und ich weiß, wie schwer es ist, gegen eine Mehrheit manchmal durchzusetzen. Aber wenn Politiker die eigene Bevölkerung beschimpfen, ich denke an Herrn Gabriel, der über vom Pakt gesprochen hat, oder Herr Özdemir von Muschpoke und so, ja, dann hat es eine Wirkung. Leute, die eben nicht so differenziert denken, reagieren anders. Ich habe das sogar der Kanzlerin bei einem Besuch in ihrem Büro mal gesagt, ob denn die Würde des Menschen nicht für alle gilt und auch für ihre Minister. Und da hat sie kurz innegehalten und hat gesagt, ja, wir müssen auf unsere Sprache achten. Und jetzt komme ich noch auf Ihr Medium, und zwar die Journalisten. Wissen Sie, wenn man vor 30 Jahren intensiv gekämpft hat um Demokratieeinführung, dann ist man sehr sensibel, wie Journalisten Unterschiede machen zwischen bestimmten Interviewten. Und ich muss Ihnen sagen, da bin ich oft enttäuscht. Ja, und zwar, wenn ich denke, zum Beispiel RBB, der gute Herr sowieso, der interviewt dann auch AfD-Leute, auch den Herrn Gauland und sonst wen. Aber wie man das macht, das ist im Grunde abstoßend. Wissen Sie, man müsste sachlich sagen und nicht immer gleich so gegenhalten. Also Quintessenz, ich finde, wir haben alle eine große Verantwortung für unsere eigenen Worte, denn mir fällt Heidegger ein, Sprache ist Sage als Zeige. Er sagt eine Aussage und zeigt den Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir selber ein bisschen mal an unsere eigene Brust schlagen. Wie gehen wir miteinander um? Das war so mein Aspekt.
Herr Giering,
in den Sinn kam bei Ihrer tollen Sendung.
Vielen Dank für das Lob und vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Giering. Und danke, dass Sie uns den Ball da auch ein bisschen zurückgespielt haben. Also Ihr Appell, auf allen Seiten auch abzurüsten, zum Beispiel eben auch in den Medien gegebenenfalls ein bisschen die Sprache zurückzunehmen. Andreas Holstein, Bürgermeister in Altena, Sie würde ich dann gerne ansprechen. Sehen Sie das auch als Problem, dass ja eben auch auf der politischen Seite manchmal ausgeteilt wird, vielleicht zu arg ausgeteilt wird?
gegen Austeilen ist ja erstmal gar nichts einzuwenden. Also Streit muss sein, aber wenn der dann ins Persönliche abgleitet oder diskriminierend wird, auch in der politischen Auseinandersetzung dem anderen gegenüber, dann ist das problematisch. Ich brauche keine starken Worte, um mich abzugrenzen von jemandem. Ich kann das auch moderat tun, in aller Entschiedenheit. Und natürlich hat Politik da auch eine Vorbildfunktion, aber ich glaube, es nur darauf zu reduzieren und zu sagen, die Politiker sind selbst schuld, ist viel zu wenig, weil das ist ja auch ein Thema, was jenseits von Politik greift. Also es würde erklären, warum man verbal versucht, Politikerinnen und Politiker anzugehen. Es würde aber nicht erklären, warum beispielsweise bei Polizeieinsätzen Polizisten beschimpft werden, gefilmt werden oder auch Sanitäter behindert werden an der Arbeit. Das ist so nicht zu erklären. Das hat tiefere Gründe und ist komplexer als das, auf das es eben gebracht wurde als Gleichung.
Das ist sicherlich noch eine andere Stufe dann, aber das, was der Hörer eben gesagt hat, so ein bisschen auch dieses Abrüsten auch auf der Politikerseite. Er hat jetzt zum Beispiel das Pakt-Zitat von Sigmar Gabriel genannt. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch schon mal gedacht, ach, da bin ich jetzt einfach zu sehr aus der Haut gefahren und einfach in vielleicht einer Bürgersprechstunde oder in einer öffentlichen Diskussion ein bisschen zu weit gegangen?
Natürlich, das passiert, glaube ich, jedem Menschen im familiären Kreis, genauso wie in der Politik. Das Wichtige ist, ob man nachher den Mumm hat, auch zu sagen, das war nicht in Ordnung, und zwar den Betroffenen. Mhm. Und ich glaube, das muss man machen, das kann man machen, und jeder kann für sich eigene Spielregeln aufstellen und sollte das auch, also Haltung vor sich selbst haben, um zu sagen, das möchte ich gerne auch an mir durchhalten. Und das ist im Wahlkampf nicht immer einfach. Das ist nicht einfach, wenn dann jemand mit einer ganz anderen Meinung, der völlig uneinsichtig ist und einem bestimmt vor einem steht. Aber man kann dann auch durchhalten, ruhig zu bleiben.
Herr Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, können Sie ein bisschen nachvollziehen, was der Hörer eben gesagt hat?
Ich kann das nachvollziehen, würde aber vor einer Täter-Opfer-Umkehr warnen. Also bei dem Pegida-Beispiel müssen sich Politiker wirklich die ganze Zeit gefallen lassen, wenn dort beispielsweise ein Galgen mit den Gesichtern von Politikern getragen wird, ihnen der Tod gewünscht wird, wenn es zu massiven Beleidigungen, Beschmähungen und so weiter kommt, womit ja auch eine Öffentlichkeit hergestellt wird, eine Öffentlichkeitsökonomie bedient wird, und ist es dann immer verwerflich, wenn Politikerinnen auch mal mit einem groben Keil austeilen und zurückgehen. Ein anderes Beispiel wäre ja Saskia Esken mit ihrer Äußerung der Covidioten. Das ist sicherlich im sprachlichen Stil nicht besonders angemessen dem Sachverhalt. Andererseits dient es aber auch der Stiftung von Orientierung für die Mehrheit. Und ich glaube, zu einer wehrhaften Demokratie gehört schon auch, dass man in der Sache, in der Sprache klar sein kann, dass man auch mal polarisieren kann in einer Art und Weise, die jetzt nicht automatisch die Menschenwürde von denjenigen angreift. Insofern, ja, man muss immer reflektiert sein, auch über die eigene Sprache. Aber wir sollten nicht in die Falle tappen, jetzt auf einmal zu sagen, man muss einen Herrn Gauland, der mit seinen verbalen, ganz kalkulierten Attacken ja immer wieder ganz bewusst die Grenzen des Sagbaren auslotet, der Begriffe nutzt, von denen sich Rechtsterroristen motiviert fühlen, wie beispielsweise der Bevölkerungsaustausch und so weiter, dass man die mit Samthandschuhe anfassen muss. Ich glaube, die Demokratie muss wehrhaft sein, und dazu gehört manchmal auch eine deutliche Sprache.
Weil Matthias Quent gerade die Zitat Covidioten angesprochen hat, möchte ich gerne noch mal kurz Richtung Ende dieser Sendung darauf blicken, was so die aktuellen Themen sind. Elke Wagner, Sie haben in Ihrer Untersuchung natürlich auf die zurückliegenden Jahre geblickt, was die wichtigen Themen waren. Aber wenn man jetzt auf aktuelle Aufreger blickt, da ist natürlich das Corona-Thema ein ganz, ganz wichtiges, genau wie der Klimaschutz auch. Sind das dann so die Kernthemen, an denen sich zum Beispiel Hass im Netz auch manifestieren?
Ja, also momentan kann man das ja ganz deutlich beobachten, dass Corona, Klimaschutz, wie Sie schon gesagt haben, große Aufhängerthemen sind, an denen sich sowas dann entzündet. Ja, also das würde ich auch so sehen. Welche Themen sich da jetzt besonders eignen? Also es sind natürlich Themen, die leicht polarisierbar sind, ja. Also wo man
aus denen dann für die eine oder andere Seite Kapital geschlagen wird auch und polemisiert wird in gewisser Weise. Herr Quent, Beleidigungen, Hass oder ja, oder gar Drohungen, das ist alles nie zu rechtfertigen. Aber ich würde nochmal ganz kurz gerne auch auf die Motive trotzdem schauen, was Menschen dazu treibt, sowas zu posten oder solche E-Mails zu schreiben. Ist das das Gefühl, dass sich die Menschen nicht gehört fühlen oder was ist das?
Das kann ganz, ganz vielfältige Ursachen haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fallbeschreibungen, auch von Studien, die bei Personen beispielsweise dann nachgefragt haben, die häufig ja eben gar nicht aus der Anonymität heraus haten, sondern das mit vollem Namen machen. Mhm. Und da kommen dann zum Teil Entschuldigungen, da kommen dann zum Teil Rechtfertigungen wie Langeweile, ich war betrunken oder ich hatte einen schlechten Tag, mir ist in der Familie das und das passiert. Das mögen häufig auch einfach Ausreden sein, um darüber hinwegzukommen. Ich glaube nicht, dass es den zentralen Auslöser gibt. Und wenn es einen Auslöser gibt, dann ist es die Möglichkeit einer sehr unmittelbaren Artikulation. Also ich schicke etwas ab, ohne darüber nachdenken zu müssen und auch ohne mit direkten Widerworten rechnen zu müssen, auf eine persönliche Art und Weise, sondern nur über die Medien dann vermittelt, wenn überhaupt. Ich kann also auf sehr viel Resonanz hoffen, einerseits emotionale Aufgewühltheit bei den anderen, Zustimmung vielleicht bei denjenigen, die meine Überspitzung gut und passend finden oder zumindest amüsant. Da gibt es nicht die eine Antwort. Das macht das Phänomen ja auch so vielfältig. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, wir müssen da differenzieren zwischen Wut und Hass, zwischen Kampagnen und mehr oder weniger spontan geäußerten Dingen. Das macht es so schwierig, da auch heranzugehen, an die Ursachen zu gehen und dann auch gute Präventionsmaßnahmen zu finden. Und wir müssen auch sagen, dass das ein Feld ist, was bisweilen nicht besonders gut erforscht ist. Mhm. International etwas besser, aber in Deutschland nicht besonders gut erforscht ist.
Andreas Holstein, als Bürgermeister einer Kleinstadt wie Altena, da haben Sie viel Kontakt mit den Bürgern vor Ort. Merken Sie da, dass es einen Stimmungsumschwung gab, nachdem auch Sie ganz persönlich angegriffen wurden? Oder merken Sie, dass sich die Position gegenüber Ihnen verändert hat?
Ja, als wir in Altena freiwillig 100 Geflüchtete mehr aufgenommen haben, 2015, hat sich was verändert. Da gab es Menschen, die vor mir auf der Straße ausgespuckt haben, mich beleidigt haben, meine Familie beleidigt haben. Aber es gab auch das andere und das sollte man sich als handelnder Politiker oder Politikerin dann immer vor Augen führen. Als ich angegriffen wurde, war am nächsten Tag eine Demonstration mit 400 Menschen spontan nur über die sozialen Medien, die wir jetzt häufig angegriffen haben, organisiert, wo Menschen friedlich mit Kerzen gesagt haben, wir stehen hinter dir. Also ich glaube, dass das auch die Quintessenz ist, sich für Menschen, die bedroht werden, gleich Politiker oder andere, ob Zivilgesellschaft, einzusetzen, eine klare Kante zu zeigen, eine Solidarität zu zeigen untereinander und das zum Beispiel auch parteiübergreifend und nicht zu sagen, das steht im anderen Lager, da zeige ich keine Solidarität. Und ich glaube, wenn das durchgehalten wird, dann geht das und ich erlebe das auch im Moment im Wahlkampf in Dortmund an den Haustüren, dass es dann natürlich Menschen gibt, die sich aufhetzen lassen, aufladen lassen von Corona und den Märchen, die darum geistern.
Ja, Herr Holstein, das, was Sie gerade gesagt haben, das würde ich gerne als Schlusswort stehen lassen. Andreas Holstein, CDU-Bürgermeister im sauerländischen Altena. Denn ich glaube, das ist ein ganz guter Blick auch in die Zukunft, dass man zivilgesellschaftlich sich gegen Hass stellt, trotz aller Diskussionen und aller Unterschiede in den Meinungen, die man natürlich miteinander austragen kann und austragen muss in der Demokratie. Unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Das war unsere Sendung für heute. Elke Wagner, Professorin an der Uni Würzburg, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und Andreas Holstein, wie gesagt, Bürgermeister in Altena. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diese Runde. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.